So, 1. Mose, bitte, Kapitel 1 aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 1. So, wer braucht noch Zetteln? So. Danke, Maike. Hast du auch einen Zettel? Haben alle Zetteln? Wie gesagt, das ist jetzt nicht ganz neu für uns als Gemeinde. Wir haben das vor 2 Jahren angeschaut. Aber ich dachte, das passt ganz gut zu unser Wochenende. Und es ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Ich habe vor einiger Zeit im Internet einen Artikel gefunden. Und es drehte sich um Tiki, der Pinguine. Wer hier mag... Danke, Pinguin. Habe ich das falsch geschrieben?
Ein E zu viel.
Ein E zu viel. Dann war es im Internet auch falsch. Gut. Ja, wer hier mag Pinguin? Darf ich das jetzt sagen? Ich schon. Ich finde, die sind so lieb, oder? In so einem Schönbrunner Zoo oder Tiergarten, du gehst rein und die... dann springen sie da hinein und sind so niedlich mit Schwarz und Weiß. Und ich finde, die sind extrem toll. Ich lese mal vor. Tiki, der Pinguin, sagt, lasst uns eine freundlichere Welt für alle machen. Okay, eine Website für Kinder ist das jetzt. Kinder lieben Pinguine, was auch immer. Manche Menschen glauben, dass sie die einzigen Tiere sind, die Freude, Trauer, Peinlichkeit und Liebe füllen oder die denken und kreativ sein können. Manche Menschen leugnen sogar, dass Tiere Schmerz spüren können. Dadurch rechtfertigen sie allerlei Grausamkeiten gegen uns Tiere, mit denen sie unser Planet teilen. Aber die Menschen, die uns nicht Menschentiere, also Affen, Enten, Walen und viele anderen, die uns nicht Menschentiere haben festgestellt, das heißt diese Menschen, dass viel weniger uns von Tieren trennt, als was du dir vielleicht denkst. Die Hauptunterschiede sind, du hast eine kompliziertere Sprache, du bist sehr gescheit oder klug, du bist habgierig und willst mehr von den Dingen, als was dir zusteht. Du hast Technologie entwickelt und das, wie wir alle wissen, ist, wo das Problem angefangen hat, laut dieser Webseite. Dass du und ich jetzt Technologie entwickelt haben, das ist ja schlimm. Die anderen von uns Tieren sind nicht Menschen, aber ihr Menschen sind auf jeden Fall Tiere. Aha. So, dass die Kinder werden, hier ist nur ein Beispiel davon, dass sogar Kinder gelehrt werden, dass wir Menschen Tiere sind. Aber im Vergleich zu den anderen Tieren habt ihr in kürzester Zeit unser Planet und die Ökosystem schrecklich Schaden hinzugefügt. Also ich wäre viel lieber ein Pinguin als ein Mensch. Okay, interessant. So, wer bist du? Wer bin ich? Heißt es wirklich, ein Pinguin ist gleich ein Mensch? Diese sagen schon, wir sind halt weiterentwickelt, klüger, wir haben jetzt Technologie entwickelt. Da du ein Handy trägst und deine Freunde anrufst und sagst Hallo, da bist du einfach ein weiter fortgeschrittener Tier, aber du bist genauso ein Tier wie die Pinguine, sagt dieses Artikel und sagen viele Leute. Tierschützer heutzutage würden meinen, dass wenn du ein Tier umbringst, ist es eins zu eins gleich, wie wenn du einen Menschen umbringst. Und deswegen sagen sie, du darfst nie Fleisch essen, du darfst nie ein Pelz tragen, weil das Mord ist, was du da befürwortest. Alle Tiere sind gleich und wir sind nur Tiere. Sind wir wirklich nur Tiere? Wir müssen hier natürlich ehrlich sein und sagen, biologisch gesehen habe ich auch Zellen. Nimmst du jetzt eine Affe und du stellst die Affe neben mir auf und der wird vielleicht besser ausschauen als ich, aber vielleicht, weiß nicht, Grace. Aber die Affe hat ein Herz. Habe ich ein Herz? Ja. Die Affe hat ein Hirn?
Ja.
Habe ich ein Hirn? Ich versuche ein Hirn zu haben. Okay, die Affe hat Hände, Füße, die Affe hat Haut, Haar. Also biologisch betrachtet gibt es viele Ähnlichkeiten. Und von biologischer Sicht könnten wir sagen, wir sind ähnlich wie Tiere. Aber ist das alles? Gibt es da nicht gravierende Unterschiede zwischen einem Mensch und einer Affe oder zwischen einem Mensch und einem Pinguin? Und die Antwort darauf ist ja. Und warum? Was ist das? Die gottlose Wissenschaft hat keine Erklärung dafür und will deswegen auch, weil sie Gott ablehnen und unsere Herkunft verleugnen und meinen, dass Gott mit dieser Sache nichts zu tun hat und alles nur durch Zufall und wie wir beim Konferenz immer wieder gehört haben, durch Zufall und durch Mutationen und durch diese natürliche Selektion und viel Zeit, alles ist einfach so entstanden, schließen sie daraus, dass du und ich bloß sehr weit entwickelte Tiere sind. Das bedeutet dann natürlich, dass du und ich, genauso wie die Tiere, nach dem Tod einfach weg sind. Das heißt, wir sind rein biologische Wesen ohne irgendeine geistliche Komponente. Und dass die Tiere auch einfach, alles ist dann fertig. Oder, könnte auch heißen, die Tiere haben eine Seele genauso wie wir. Und die haben auch irgendein Nachleben. Und da gibt es auch einige Leute, die interessante Ansichten in der Richtung haben. So, wer hat recht? Wie sollen wir wissen, wer wir sind und wer die Tiere sind? Und hier müssen wir natürlich zurückgehen zu Gott und Gott diese Frage stellen. Die Bibel sagt, dass nur der Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Wer ehrlich ist, erkennt, es muss eine höhere Macht geben. Es muss einen Gott geben. Und wie auch beim Seminar immer wieder betont ist, wir glauben daran, dass es einen unendlichen, ewigen Gott gibt und dass er sich auch offenbart hat. Dass dieser Gott nicht einfach da oben ist und sagt, okay, ich habe alles im Gang gesetzt und jetzt ziehe ich mich zurück und mache nichts, sondern er will eine Beziehung mit uns haben. Er will, dass wir ihn kennen. Deswegen ist Jesus gekommen, deswegen ist Jesus gestorben, deswegen ist Jesus auferstanden, deswegen haben wir eine Bibel. Und diese Bibel wurde nicht von einem einzigen Mensch geschrieben. Dieser wahre Gott hat sich offenbart durch mehr als 66 Autoren, durch mehr als 1500 Jahren hindurch wurde dieses Buch geschrieben. Und es stellt eigentlich den Anfang der Menschheit dar und auch das Ende, was dazwischen passieren wird und was Gott von uns will, damit wir mit ihm Beziehung haben können. Das ist, was Gott tut. Nur wie wir auch beim Seminar gelernt haben, wenn Gott so ist, wie die Bibel das sagt, dann legen wir auch vor ihm Rechenschaft ab. Wenn ich bloß ein Tier bin, dann bin ich dumm, unvernünftig und ja. Aber wenn es anders ist, und Gott es absichtlich so gemacht hat, dann erwartet er von uns etwas, das er nicht von den Tieren erwartet. Dass wir ihn loben und preisen und folgen. So, die Wahrheit ist, Tiki und du und ich sind nicht gleich. Obwohl es vielleicht biologische Ähnlichkeiten gibt. Es gibt geistliche und seelische Unterschiede, die extrem viel ausmachen. Extrem viel. Die Bausteine des Körpers sind vielleicht ähnlich, aber das Inhalt des Herzens und unser Wesen an sich sind nicht ähnlich. Die sind ganz, ganz anders. Und wie wir in unserer Stelle gelesen haben, wir sind keine Tiere, wir sind lebendige Seelen, wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen und das ist ganz wichtig, weil du wirst das nicht an den biologischen Merkmale erkennen. Wenn du jetzt rein biologisch unser Körper anschaust, du wirst da nicht dieses Ebenbild sehen. Du kannst nicht ein Mikroskop nehmen und sagen, jetzt untersuche ich dein Herzgewebe, weil da möchte ich das Ebenbild Gottes finden. Ja, du wirst Herzgewebe sehen. Du wirst das erst erkennen, indem du mit jemandem redest, indem du erkennst, dass, hey, das ist ein großer Unterschied hier. Woher kommt das? Die Bibel sagt, weil Gott uns so geschaffen hat. Wir sind im Ebenbild Gottes. Wie wir in 1. Mose 2, Vers 7 lesen, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde. Dein Körper ist nur Materie, aber du bist mehr als dein Körper. Bist du nicht dankbar? wenn du einen kranken Körper hast oder dich stark verletzt hast oder vielleicht einen Geburtsfehler hast oder irgendwas erlebt hast, ah, ich bin mein Körper. Die Welt sagt, Hauptsache gesund. Und was, wenn das nicht mehr möglich ist? Habe ich die Hauptsache des Lebens verpasst? Nein, Hauptsache, du kennst Gott. Hauptsache, du bist erlöst. Und das kann jeder. Und in der Auferstehung gibt es keine Krankheit mehr, gibt es keine Schwächen mehr, gibt es keine Sünde mehr. Das ist die Wahrheit des Wortes. Gott hat uns aus dem Staub gebaut. Wir sind mehr als unsere Erde, als dieser Staub, unsere Materie. Und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. In keinem Tier hat er in der Nase reingeblasen, um die ins Leben zu rufen. Kein Tier hat das erlebt. Du und ich, wir Menschen wurden speziell von Gott durch eine, wie kann man das jetzt sagen, Mund-zu-Mund-Beatmung belebt. Gott direkt und interessanterweise in 1. Timotheus steht es, dass Gottes Wort inspiriert ist und das Wort für inspiriert ist Theopneustos, das heißt Gott ausgehaucht. Gott offenbart sich durch sein Wort, aber Gott offenbart sich auch, indem er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. In uns soll, ursprünglich war der Plan, dass in uns sein Ebenbild dargestellt wird. Ganz Unterschied zu den Tieren. Die Tiere zeigen seine Kreativität, die Tiere zeigen seine Weisheit und Vielfältigkeit, aber wir zeigen sein Wesen im ursprünglichen Zustand. Wir kommen noch dazu, das hat sich durch die Sünde natürlich verändert und das Evangelium stellt das dann wieder her. So, du und ich, wir sind keine Tiere. Gott hat uns speziell geschaffen, damit wir ihn darstellen dürfen und können und seine Herrlichkeit. Was ist eigentlich ein Ebenbild? Da wollen wir das Wort ein bisschen betrachten. Ein Ebenbild heißt im Äußeren, also besonders in Bezug auf das Gesicht oder die Gestalt, fast das genaue Abbild eines anderen Menschen. Sie ist das Ebenbild ihrer Mutter. Okay, so das heißt Ebenbild 1:1 gleich. Sind wir jetzt, schaust du jetzt mich an oder der neben dir sitzt an und sagt, okay, jetzt das Äußerliche 1:1, so schaut Gott aus. Mich schaust du sicher nicht an und denkst das. Und wahrscheinlich nicht deine Kinder oder dein Ehepartner oder deine Freunde. Oh, so schaut Gott aus. Was heißt jetzt hier Ebenbild? Natürlich nicht das Äußere, sondern das Innere. Und das wollen wir jetzt nochmal also ein bisschen genauer anschauen. Die Tiere zeigen die Herrlichkeit, Weisheit, Humor und Kreativität des Schöpfers, aber sie sind nicht nach seinem Bild geschaffen. Nur der Mensch wurde so geschaffen. Schauen wir 1. Mose 1, Vers 24 an. 1, Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Punkt. So wie gesagt, wenn du das vergleichst mit wie er den Mensch geschaffen hat, das ist ganz anders, weil dann fängt es an mit Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Großer Unterschied. Und wie man immer wieder hier betont, vergiss nicht, dass es hier eine Gemeinschaft der Dreieinigkeit gibt. Er sagt nicht, lass mich, sondern lasst uns. So Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott des Heiligen Geistes, in dieser wunderbare Geheimnis der Dreieinigkeit, in Gemeinschaft miteinander, sie sagten zueinander, jetzt machen wir was ganz Besonderes. Und zwar, wir schaffen jetzt Menschen. Du bist etwas Besonderes vor Gott. Verstehst du das? Du bist etwas Besonderes vor Gott. Das merkst du hier. Das merkst du daran, dass Jesus für dich gestorben ist. dass Gott an dich gedacht hat, als Jesus gestorben ist? Gott liebt dich. Gott hat dich geschaffen, um seine Herrlichkeit darzustellen. Ist wunderbar. Gottes Ebenbild ist wunderbar. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach weiter. Adam wurde nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Was bedeutet das eigentlich? Als Adam selbst geschaffen wurde, war er natürlich etwas anders als wir sind. Der war erstens unsterblich, der war gerecht, der war vollkommene Liebe. Es gab keine Sünde da im Garten Eden am Anfang. Seine Neigung war Richtung Gerechtigkeit. Unsere Neigung ist eher Richtung Egoismus, oder? Oder bin ich der Einzige? Unsere Neigung, wohin wir neigen, ist, dass wir an uns als erstes immer denken und dagegen müssten wir kämpfen. Adam war immer als vollkommene Schöpfung einer, der seine Neigung war Richtung Gott. Vollkommen ohne Sünde, kein Hass, keine Unfreundlichkeit, kein Stolz, keine Lieblosigkeit. Der Mensch war ursprünglich so geschaffen, dass er die Tugenden Gottes in Kleinformat darstellen konnte. Aber da ist etwas leider passiert. Und wir können heute jetzt nicht ausführlich darüber reden, aber wenn du Kapitel 3 liest, dann merkst du, dass der Sündenfall passiert ist. Dass dieser Mann, der unschuldig geschaffen worden ist, einen Willen hatte und er hat durch diesen Willen auch sich dann gegen Gott entschieden und für die Schöpfung, für seine Frau und gegen Gott, weil seine Frau durch die Schlange eigentlich verführt wurde, gesündigt hat, weil sie verführt wurde und Adam dachte sich dann, ich will mit meiner Frau stehen und nicht mit Gott. Und er sündigte und sofort kam dann Sünde in der Welt hinein. Diese Sünde ist etwas, das auch heute das Ebenbild Gottes in uns geschädigt hat. Aber es hat das Ebenbild Gottes nicht ausradiert. Das heißt nicht, dass du und ich jetzt auf einmal Tiere geworden sind. Und jetzt wollen wir die Dinge angehen. Was heißt das dann als gefallener Mensch, der nicht vollkommen ist, wie Adam ursprünglich war, ein Mensch, der Sünde hat, dass ich im Ebenbild Gottes stehe? Erstens, kannst du denken, jeder sagt ja, denkst du immer perfekt und vollkommen? Nein, wir machen auch Denkfehler, oder? So, Denkvermögen ist etwas, das uns unterscheidet von den Tieren. Tiere haben Instinkt, aber sie können... Und auch wenn es irgendwelche Tierarten gibt, die kluger sind als andere, es gibt keine Tierarten, die Bücher schreiben. Es gibt keine Tierarten, die Technologie entwickeln, wie wir, weil sie denken, weil sie Experimente durchführen und daraus lernen und dann den nächsten Schritt gehen. Sie können einfach nicht so denken, wie du und ich denken können, weil sie nicht im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Kann Gott denken? Ja, der ist unendlich in seiner Weisheit und in seinen Gedanken. Und er hat uns seine Gedanken in seinem Wort offenbart. 1. Mose 2, Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Adams erste Arbeit, Aufgabe war, die Tiere, Tiergattungen zu benennen. Da musste er denken natürlich. Da musste er überlegen, wie soll ich diese Tiere nennen? Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. So, das heißt, der Mensch war von Anfang an vernünftig. Dieses Bild von Höllenmenschen, die herumgehen und nicht mehr richtig reden können und so. Das ist eigentlich ein Märchen. Adam war eigentlich vernünftiger als wir sind. Seine Denkvermögen war stärker und mächtiger als unser. Und wir wissen, dass wir heute sehr wenig von unserem Gehirn eigentlich nützen. Ich habe mir oft die Frage gestellt und natürlich kann man keine Antwort darauf finden, aber wie viel Gehirn konnte Adam nutzen damals, seines Gehirns? Wie viel Prozent hat er zur Verfügung gehabt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott Adam ein Gehirn in dieser Größenordnung gegeben hat und dann sagt, aber du kannst nur 10% nutzen. Das war sicher der ursprüngliche Zustand, ein unglaubliches Intellekt vorhanden da. Unglaubliche, mächtige Denkvermögen. Nicht nur können wir denken, wir sind vernünftig. Jesaja 1, Vers 8, das heißt, wir können schließen, wir können Logik verwenden. Wir sagen, A plus B ist gleich C. Wir denken logisch, vernünftig. Jesaja 1, Vers 8, kommt doch, wir wollen miteinander rechten. Denken wir, schließen wir vernünftige Schlüsse aus die Tatsachen. Spricht der Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Und wenn sie rot sind wie Kameisen, sollen sie weiß wie die Wolle werden. Weiß wie Wolle. Und das Tolle ist, dass Gott will, dass du denkst. Es ist eine Lüge, wenn manche Leute sagen, wer glaubt, der muss sein Denken ausschalten und einfach alles annehmen. Das ist eine Lüge. Gott hat dich so geschaffen, damit du denkst. Er will, dass du denkst. Wir sind keine Marionetten. Aber er will, dass du auch die Wahrheit, wie sie ist, annimmst und dann daraus vernünftige Schlüsse ziehst. Und hier in Jesaja 1, 18, er sagt, okay, reden wir miteinander, rechten wir, denken wir hier. Dein Zustand verloren in deiner Sünden. Meine Fähigkeit, dich weiß zu machen wie Schnee, dich zu erlösen und zu vergeben. So, das ist der Zustand, den wir haben. Was tust du jetzt damit? Denk, was solltest du tun? Gehst du zu einem Arzt und der Arzt schaut dich an und sagt, schau, du hast jetzt ein gebrochenes Bein. Komm zu mir, ich werde es dann setzen, sagt man, oder? Ein Bein, oder wie sagt man das, korrigieren? Wie ein gebrochenes Bein tut man richten, danke, richten. Okay, das ist gebrochen, ich richte es für dich. So, aber dann musst du etwas machen. Ja oder nein? Ja, mein Bein, ja, es tut echt weh, aber ich will eigentlich nicht. Ich mag so. Nein, du wirst sofort sagen, okay, mach das bitte. Das klingt vernünftig, oder? Dann machen wir das. Jesus will auch, dass wir denken. So vernünftig sind wir. Drittens, moralisches Gewissen. Römer 2, Vers 15. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihrem Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihr Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Hast du jemals ein Tier gesehen, das in einen Gewissenskonflikt gekommen ist? Ich kann euch wahrscheinlich an dieses Beispiel erinnern, aber habt jemals einen Löwe gesehen, der nachdem er seine Beute umgebracht hat, in Kreisen, also um die Beute herumgeht und du merkst an seinem Gesicht, dass er ein Gewissensproblem hat jetzt gerade. Der hat jetzt ein schlechtes Gewissen, weil er seine Beute umgebracht hat. Und das arme Tier liegt jetzt dort tot und er weiß nicht, wie er das mit seinem moralischen Gewissen vereinbaren kann. Ich bin Mörder. Nein. Was soll ich jetzt tun? Wie kann ich das? Das passiert nicht, oder? Überhaupt nicht. Schon nicht mal annähernd. Natürlich, er folgt Instinkt. Er bringt das Tier um. Sagt, ich habe was zu essen. Manchmal gibt es sogar andere Dinge, wo die Tiere ihr eigenes Nachkommen dann umbringen. Und alles mögliche. Oder der Männliche bringt sein Weibliche um. Oder die Kinder. Es ist, weil es ein anderes Revier ist. Tiere haben kein moralisches Gewissen. Du und ich sehr wohl. Selbst Menschen, die ungläubig sind, sie können ihr Gewissen falsch informieren. Und genau deswegen gibt es solche Leute wie die Tierschützer, die sagen, die haben ein richtiges Gewissensproblem, dass du einen Pelz trägst. Und sie finden das moralisch abartig und falsch, weil ihr Gewissen jetzt falsch informiert wurde und sie glauben, du bist ein Mörder oder du befürwortest Mord. Und was schließen sie oder was sagen sie damit? Mord an Tiere ist moralisch gut oder schlecht? Schlecht. Okay? Wir würden niemals sagen, dass Menschen Tiere misshandeln dürfen. Das ist auch moralisch schlecht. Aber was haben wir gelesen? Wer soll über die Tiere herrschen? Für wen sind die Tiere da? die sind für den Menschen geschaffen worden und der Mensch soll über die Tiere herrschen. Und die Bibel sagt ausdrücklich, dass man Tiere sogar essen darf. Gott hat das dann auch freigegeben nach der Sintflut. Wir haben moralisch gesehen vor Gott kein Problem, Tiere zu essen oder einen Pelz zu tragen. Aber falsch informierte Gewissen sagt uns, das ist falsch. Tiere haben das nicht. Das wirst du nie erleben von einem Pinguin. Der hat einen Fisch gegessen, das arme Fisch. Der hat jetzt so schön geschwommen und jetzt ist er tot. Gibt's nicht. So, wir sind anders als die Tiere. Willen und Entscheidungsvermögen. Wir sind sogar fähig, gegen das, was wir als vernünftig empfinden, uns zu entscheiden. Zugunsten von jemandem anderen. Da ist ein Vater und sein Kind ist im Haus, das Haus brennt. Was tut der Vater? Gegen vernünftige Denken, also jetzt für seinen eigenen Schutz, läuft er ins Haus hinein, rettet sein Kind, versucht das. Er schaltet seine Angst aus, er schaltet seine Vernunft aus, dass das jetzt nicht gefährlich wäre und er denkt an sein Kind und läuft hinein. Wir können durch unser Willen, 1. Mose 4, Vers 6, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Du sollst dich entscheiden, durch deinen Willen dich für das, was gut und gerecht ist, entscheiden. Es gibt einen Kampf in deinem Herzen. Entscheide dich für Gott. Liebesfähigkeit. Ist auch etwas. Tiere können treu sein und ein Hund kann treu sein, aber dieser Hund hat keine biblische Liebe für dich, für sein Herr. Das ist Instinkt und das ist auch etwas, das einfach gelernt wurde. Aber Menschen können lieben. 1. Mose 22, Vers 2. Hier kommt das Wort Liebe zum ersten Mal vor. Gott spricht mit Abraham und er sagt, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort hin zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. So Gott gibt Abraham einen Befehl, das sehr unwahrscheinlich ist. Er soll seinen Sohn aufopfern als Brandopfer. Er sagt, oh, was? Das war eine Prüfung. Das war eine Prüfung seines Glaubens. Und als er dort dann im Glauben angekommen ist, hat Gott gesagt, jetzt sehe ich, dass du mich lieb hast, dass du mich treu folgst. Tu deinen Sohn nichts Böses an. Ich habe ein Ersatzopfer für dich. Und daneben war ein Tier, ein Lamm, ein Wider war das, genau. Und das hat er dann genommen und das war ein Bild, das sogar dieses Wider stellt Jesus dar. Anstelle des jungen Mannes wurde er aufgeopfert. Aber hier kommt das Wort Liebe vor. Deinen Sohn Isaak, den du lieb hast. Die Tiere haben ihre kleinen Nachkommen nicht lieb, wie Menschen ihr Nachkommen lieb haben. Die sind anders als wir. Die sind nicht im Gottes Ebenbild geschaffen, wie wir sind. Das findest du nirgendwo in der Schrift. Ewige Seele haben wir auch. Prediger 3, Vers 11 sagt, er hat alles vortrefflich gemacht. Vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Du weißt, dass du ewig bist. Du weißt, dass dein Körper nicht dich ist. Jemand verliert in einem Autounfall beide Beine und beide Arme und hat nur dann seinen Kopf und seinen Schlumpf. Du hast nur Kopf und Rumpf. Und was? Bist du aber noch du? Ja, du bist nicht auf einmal weniger, nur du hast keine Glieder mehr. Du weißt, dass du nicht dein Körperteile bist. Du bist was anderes. Du hast eine ewige Seele. Dein Körper ist das, was eigentlich deine Seele jetzt trägt. Aber dein Körper ist nicht eins zu eins, wer du bist. weil du anders bist als die Tiere. Und zum Schluss, ursprünglich wurde der Mensch moralisch auch rein geschaffen. Diese moralische Komponente. 1. Mose 2, 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Sie schämten sich nicht. Erst durch die Sünde kam diese moralische Verdorbenheit. Und du merkst auch, dass je mehr Menschen ihr moralische Orientierung verlieren, biblisch-moralische Orientierung verlieren, desto nackter werden sie. Das klingt komisch, aber ein Mensch, das Erste, was Adam und Eva erkannt haben nach dem Sündenfall, ist, sie erkannten, ich bin nackt und das ist nicht gut. Und sie haben das abgedeckt. Und je mehr eine Gesellschaft auch die Gerechtigkeit Gottes ablehnt, desto nackter wird die Gesellschaft. Das klingt komisch, aber das ist eine Ablehnung der Tatsache, dass die Nacktheit etwas ist, worüber man sich schämen sollte. Und jetzt nicht, weil es an sich also etwas Schlimmes ist, sondern weil Gott das so gestellt hat, dass die Nacktheit etwas Intimes ist, das nicht bloß für allen Menschen zu sehen ist. Es ist etwas, das in der Ehe jetzt kein Scham hervorruft, aber ist nicht etwas für alle anderen Menschen zu sehen. Ja, genau. So, wir haben hier viele, viele Faktoren, die zeigen, dass wir keine Tiere sind. Du bist kein Tier. Du bist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Du bist anders als Tiere. Lass dich nicht da überzeugen von unserer wissenschaftlichen Menschen, dass du bloß ein Tier bist. Aber wie schon gesagt, dieses Ebenbild wurde in Adam durch Sünde verdorben. Am Anfang war es wunderschön, ohne Probleme, ohne Sünde. Da kam die Sünde, zerstörte das. Die Sünde hat dann dazu geführt, dass als erstes ein Erkenntnis war, dass man nackt war und auch Angst. Angst kam als erstes dann durch die Sünde. Stell dir vor, es gäbe keine Sünde, du hättest keinen Grund, Angst zu haben. So hat Gott die Welt geschaffen. Aber Sünde bewirkt Angst. Sünde bewirkt Angst in unserem Herzen. Wir können nur sagen und die Frage stellen, was ist die Lösung? Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen, aber die Sünde hat dieses Ebenbild dann wirklich kaputt gemacht, aber nicht zerstört. Aber wie können wir dann wieder dorthin gelangen, wo Jesus das will? Und das ist unser dritter Punkt. Jesus will das Ebenbild Gottes in uns wiederherstellen. Jesus Christus kam, um uns zu erretten, aber das, was er bewirkt in uns, ist, er stellt wieder her in unserem Herzen dieser Zustand, die Gott ursprünglich wollte. Und eines Tages bei der Verherrlichung wird es vollständig sein. Wenn wir wieder vor Jesus stehen, dann werden wir ihn sehen und wir werden so sein, wie er ist. Völlig erlöst von unseren Sünden. Jesus Christus selbst ist Ebenbild Gottes. Wenn du jetzt in 2. Korinther 4, Vers 4 lesen würdest, vielleicht fangen wir doch mit Vers 3 an. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, okay, das Evangelium ist die Botschaft von Jesus Christus, was er getan hat. Wenn das verhüllt ist, so ist es aber bei denen verhüllt, die verloren gehen. Wir müssen hier aufpassen, wir müssen das Evangelium immer weitergeben. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Passt das zu dem, was wir eigentlich jetzt am Wochenende gehört haben? Wer verblendet die Sinne der Menschen, indem sie glauben, sie sind durch affenartige Tiere irgendwie entstanden? Sind das jetzt Menschen, die unsere Sinne verblenden durch diese falsche Lehre? Oder ist das im Grunde genommen ein satanisches Gedanken? Wir müssen daraus schließen, dass diese satanische Denkweise eigentlich eine satanische darstellt. Und Menschen einfach gerne mitgehen mit diesen Gedanken. Denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Und jetzt, was sagt er? Welcher Gottes Ebenbild ist? Jesus Christus ist Gottes Ebenbild. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Und hier Vers 6, wunderbar, 2. Korinther 4 und Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, eine Erwähnung von was? Von der Schöpfung. Oder? Er erwähnt diese Schöpfung, die wir gerade gehört haben. In 6 Tagen hat Gott die Welt geschaffen. Als erstes, was hat er? Er hat Licht. Also nicht als erstes, aber das war in diesen 6 Tagen. Der das Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Hast du das begriffen? Wenn du Jesus verstanden hast und zum Glauben gekommen bist, das ist eine göttliche Handlung, indem du die Offenbarung Gottes hörst, darüber nachdenkst und daran glaubst, das ist, wie Gott wie ein Lichtstrahl in deinem finsteren Herzen hineinleuchtet. Und auf einmal siehst du klar und deutlich, wer Jesus Christus ist. Und du kannst nie wieder anders denken, weil das eine Erleuchtung ist, weil das etwas ist, das du begriffen hast, das ist, wo es finster war, und auf einmal siehst du klar und deutlich und du sagst, wow! Das tut Gott. Dazu ist er fähig. Wie tut er das? Jesus rekonstruiert das Ebenbild Gottes in seine Jünger durch Heiligung. Und bei Heiligung hier meine ich jetzt das gesamte Wirken Gottes. Heiligung und Rechtfertigung kannst du voneinander nicht trennen. Rechtfertigung ist das, was Jesus getan hat, indem er uns von unseren Sünden befreit hat. Er hat deine Sünde auf sich genommen am Kreuz. Und hat deine Sündenschuld bezahlt, ist gestorben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben durch Jesus Christus, unseres Herrn. Das heißt, durch die Vergebung der Sünde hat er dich jetzt gereinigt und durch die Heiligung will er dein Leben neu gestalten. Und das liest du immer wieder im Neuen Testament. Wer gestohlen hat, was soll er jetzt tun, nachdem er zum Glauben gekommen ist? Nicht mehr stehlen, sondern mit seinen Händen arbeiten, damit er geben kann. Das ist eine 180-Grad-Änderung. Wer gelogen hat, der soll jetzt nicht mehr lügen, der soll was? Der soll die Wahrheit in Liebe sagen. Wer früher böse und verbittert war, der soll jetzt was? Der soll vergeben und lieben. Genau wie Gott uns in Christus Jesus Vergebung gegeben hat. Das heißt, die Neuentstehung des Ebenbild Gottes in seinem Herzen. Weil so ist Gott. So ist Gott. Wir sollen Gott ähnlich sein. So hat er uns auch geschaffen. Gott will uns neu machen. Ihr kennt Hermann Mayer. Nicht, dass er jetzt irgendein geistliches Vorbild für uns wäre, aber Hermann Mayer ist ein sehr berühmter Skifahrer. Und Hermann Mayer hat eben diesen Unfall gehabt, dieser Doppel-Olympiasieger von Nagano 1998. Und ja, er hat dann einen Unfall gehabt und durch diesen Unfall hat er, natürlich, das war jetzt nicht der Unfall, aber das war sein Sturz bei dem Olympiade und da siehst du seine 2 Goldmedaillen. Aber dann war er im Spital, weil er seine beide Beine gebrochen hat. Du siehst dann seine, wie diese Beine dann wirklich tatsächlich kaputt waren. So ist es. Wirklich, boom, getrennt. Nicht schön. Der Hermann Mayer, die Ärzte haben ihn dann durch seine medizinische Handfertigkeit und gute Wissen. Sie haben seine Beine dann wieder, gerichtet, ja. Und konnte aber dann sofort wieder Skifahren. Was musste Hermann Mayer tun? Die Ärzte haben ihn wiederhergestellt, er konnte dann wieder gehen, aber dann musste er trainieren. Da musste er Mühe geben, um wieder fit zu werden, um wieder stark zu sein. Und dann konnte er sogar wieder Skifahren. Warum erwähne ich das? Weil, wisst ihr, Gott hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Die Sünde hat dich kaputt gemacht. Er hat dich dann aber auch durch das Evangelium, durch Jesus Christus, neu gemacht. 2. Korinther 5 sagt, dass jeder, der in Christus Jesus ist, eine neue Schöpfung ist. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Aber das heißt nicht, dass du und ich als Christen jetzt passiv dastehen und sagen, ich bin jetzt wieder vollkommen im Ebenbild Gottes geschaffen, sondern dass wir uns, wie es in 2. Petrus steht, dass wir allen Fleiß anwenden, in unser Glaube dann auch die Tugend darzureichen, in unser Tugend dann auch das Erkenntnis, dass wir in unser Glaubenswandel, in diesem Heiligungsprozess zulassen und mit allem Fleiß daran arbeiten, durch seine Gnade, dass unser Leben wirklich das Ebenbild Gottes darstellt. Das ist dein Vorrecht, mein Vorrecht, das ist deine Berufung und meine Berufung. Durch Jesus Christus rekonstruiert Gott sein Ebenbild in der Menschheit. Ein Mensch nach dem anderen. So die Frage für dich ist, kennst du ihn als erstes? Hast du ihm durch Buße und Glauben, hat Gott sein Wort in deinem Herz hineingestrahlt, wo du siehst und du merkst, Gott spricht mich persönlich direkt an. Ich kann das einfach nicht so stehen lassen. Ich muss darauf reagieren. Ich will Jesus nachfolgen. Hat Gott in deinem Herzen durch sein Licht reingestrahlt, dass du erkennst und bist du bereit, Buße zu tun und umzukehren? Und danach, dann ist die Frage, was will er tun? Er will dich durch die Rechtfertigung dann zur Heiligung führen, dass du verändert wirst. Neu denkst, wie er denkt, seine Herrlichkeit darstellt. Das ist seine wunderbare Gnade. So drei Fragen. Erkennen wir, dass Sünde eine Beleidigung Gottes ist? Magst du Beleidigungen? Hast du mal irgendjemanden kennengelernt, der dich schwer beleidigt hat und danach sagt, das war nur eine Feststellung? Okay, danke. Das war eine du bist ein Idiot. Nur eine Feststellung, aber du bist ein Idiot. Oh, danke. Okay. Danke für die Feststellung. Wisst ihr, dass wir Gott immer wieder durch unsere Sünde beleidigen? Du bist mir nichts wert. Ist einfach so. Tut mir leid. Wie oft sollen wir Gott beleidigen und meinen, das ist okay? Er hat uns geschaffen. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir haben das Vorrecht, durch seine Gnade neu gestaltet zu werden. Brennt das in deinem Herzen? Herr, verändere du mich, dass ich dein Wort folge, dass ich so bin, wie du bist. Das ist, was ich sein möchte. Betrachten wir unsere Sünde als eine Beleidigung Gottes. Nehmen wir persönliche Verantwortung für unsere Sünden. Es ist nicht unser Nachbar, sein Schuld. Es ist nicht unsere Gesellschaft, ihr Schuld. Es ist nicht deinen Umständen Schuld. Gott hat dich so geschaffen, dass du auf sein Wort reagieren kannst. Nimm die Verantwortung dafür und tu, was notwendig ist, damit du sein Ebenbild wirklich darstellst, wie er das möchte, damit du Jesus Christus darstellst. Und drittens, sind wir bereit, Gott allen Gebieten des Lebens zu gehorchen? Oder gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen und innerlich einfach da festhalten und sagen, nein, das gehört mir. Da ist dann immer noch Egoismus am Thron des Lebens und nicht der Schöpfer Gott. Und eigentlich, der Herr wird uns immer an unsere Grenzen bringen. Ich sage das immer wieder, ich erlebe das persönlich. Ich erlebe das. Er bringt dich immer wieder an deinem Grenzen und sagt, okay, mein liebes Kind, ich habe dich jetzt an deine Grenzen gebracht, damit du meine Kraft erfahren kannst. Weil solange du unter dieser Grenze bist, glaubst du, du schaffst das Leben. Aber du musst verstehen, du schaffst es nicht. Du brauchst mich. Und so, hier ist deine Grenze und jetzt sage ich dir, geh noch weiter und vertrau mir. Es ist mein Willen, verlass dich auf mich und ich sorge dafür, dass du das erreichst, was du erreichen sollst. Verlass dich auf mich. Wenn du nie an deinen Grenzen kommst, dann wirst du auch, folgst du wirklich nicht den Herrn, weil der wird dich immer wieder dorthin bringen, damit du stärker wirst. Und denk nicht, dass der Hermann Mayer nicht an seine Grenzen immer wieder gekommen ist bei dieser Rehabilitation, die er gemacht hat. Immer wieder hat es stark, extrem wehgetan. Immer wieder hat er sicher gesagt, ich will aufhören. Aber nein, mach weiter. Und der hat das nur für irdische Ruhm gemacht. Wir machen das für den herrlichen Retter der Welt, für Jesus Christus. Amen.